Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Der Schweizer Fußball spielt wieder mal verrückt. IB geht es los um 0-5 unter. GC ist plötzlich Zürcher Stadtmeister. Luzern verspielt ein 3-1 mit einem Mann mehr. Und St. Gallen verliert den Leiderthron an Aufsteiger Thun. Nur Basel ist konstant. Und wir fragen uns, warum ist das so? Sind sie jetzt schon Meisterfavorit Nummer 1? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von CA Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich dir mal wieder grossartige Gäste habe aus der CA Media Sportredaktion. Und zwar reden wir wieder mal über Fußball reden und da haben wir doch den ein oder anderen Experten dabei. Zum einen der Stefan Weiss, zum anderen der Etienne Wuyemain und zugeschaltet aus St. Gallen Patricia Lucher. Hallo zusammen.
Salut miteinander.
Hallo miteinander.
Ja, wir starten gerade in der Ostschweiz, würde ich sagen, weil eigentlich am FC St. Gallen ist es ja super gelaufen, aber jetzt hat man in diesem Spitzenspiel gegen den FC Thun die Leaderposition abgeben. Patricia, wie ist so ein bisschen die Gefühlslage in der Ostschweiz?
Ja, grundsätzlich ist man jetzt wieder ein bisschen auf dem Boden von der Realität angekommen nach dem guten Saisonstart. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja letzte Saison schon ein bisschen ähnlich gewesen. Ist gut gestartet, irgendwann so ein bisschen auch durchschnittlich geworden. Und dieses Jahr hat es jetzt, oder sagen wir so, in dieser Saison hat es jetzt halt offen ein bisschen angefangen mit dem Abgang von Wilhelm Köbels, wo es nicht mehr so souverän auftritt. Und aus meiner Sicht, das Spiel gegen Thun 50-50 gespielt gewesen und da hat St. Gallen einfach zu viele Fehler gemacht.
Eben, also der FC Thun muss man schon auch vielleicht noch lobend hervorheben. Also was ist da los mit dem Aufsteiger, der da an der Spitze steht? Natürlich, wir sind noch früh in der Saison und so. Vom Meisterträumen und so muss man jetzt noch nicht haben im Oberland, im Berner Oberland. Aber nach 8 Spielen erste Saison ist schon auch ein Statement.
Absolut. Ich würde sagen, Thun macht vieles richtig. Sie machen das, was sie können. Sie spielen etwas, was sie kennen von den letzten Jahren. Ja, grundsolid. Und sie sind damit vor allem das, was eben viele andere nicht sind, wo ein einziges Auf und Ab ist. Ich meine, Thun, ja, nicht allzu lange her haben sie bei IB 4-2 das Derby verloren. Hätte man sich auch vorstellen, dass sie dort sogar noch etwas mitholen. Ist bemerkenswert. Ich sage extra nicht erstaunlich, obwohl der Blick auf die Tabelle natürlich erstaunt auf den ja, so gesehen, aber eben angemessen an dem, wo sie können und was sie machen und sie spielen ihre Stiefel souverän oben runter, muss man vielleicht sagen, ja, das ist das, was möglich ist in dieser Super League, wo sonst voller, ich sage es jetzt plakativ, voller Enttäuschungen und Zwiespalt und negativen Überraschungen ist, ja.
Stefan, wie siehst du das Ganze, das Märchen vom FC Thun?
Ja, also das Märchen ist es so, das Märchen würde ich sagen, ist es, wenn es in einem halben Jahr immer noch so gut aussieht, dass sie jetzt ganz vorne sind, eben, das hat man in dem Sinne nicht gerade direkt können so erwarten, aber dass sie zumindest mal am Anfang eine sehr gute Rolle spielen, das ist eigentlich nicht so überraschend, weil man hat ziemlich bald gemerkt, sie spielen eigentlich den gleichen Fußball, wie sie letztes Jahr in der Challenge League gespielt haben. Ich habe sie dort ein paar Mal gesehen. Dort ist eigentlich, sobald sie auf Mannschaften getroffen sind, wo gleich gut oder vielleicht sogar leicht besser gewesen sind vom Formstand her oder von der Papierform her, haben sie den Fußball gespielt, den sie jetzt spielen. Also das heisst, sie haben zwar die Liga gewechselt, aber nicht ihre Spielart. Sie spielen das, wo ihnen Erfolg gebracht hat in der Challenge League. Und die haben es vorher ein bisschen angetönt. Es braucht im Moment in der Super League gar nicht viel mehr, als dass man einfach eine gewisse Konstanz in den eigenen Leistungen anbringt und eine Form kann konservieren kann, weil es halt einfach immer ein Auf und Ab ist. Und darum jetzt mal am Anfang, dass Thun das jetzt eben die Form können konservieren über den Sommer, ist eigentlich nicht so überraschend. Darum ist es auch nicht so erstaunlich, dass sie eine gute Rolle spielen.
Und gleich ist für mich irgendwo durch ernüchternd aus St. Galler Optik. Ich meine, wir haben auch schon an dieser Stelle über die Euphorie etc. geschwätzt und jetzt in den letzten Wochen doch mit diesen Niederlagen, zuerst in Zürich und jetzt gegen Thun. Ja, das muss mega wehtun, finde ich. Man ist zwar noch oben dabei, aber man hätte jetzt da noch ein paar Pünktchen und ein paar, ja, ein bisschen mehr Vorsprung rausholen. Patricia, du hast es angetönt, die Abhängigkeit vom Köbels ist vielleicht grösser, als man sich insgeheim erhofft hat im Verein?
Ja, wahrscheinlich hat man sich schon erhofft, dass dann die Diskrepanz nicht so gross wird sein. Aber du siehst es eigentlich, oder? In den ersten drei Spielen mit dem, da haben sie noch 11 Goal geschossen. In den Spielen Union, da sind 5 gewesen, haben sie noch 5 Goal geschossen, oder? Und das ist nicht einfach nur die Goal, die er geschossen hat, sondern du kannst auch, du siehst schon, dass er anderen wahnsinnig viel Lob gegeben hat, oder? Dass er sehr ein mannschaftsdienlicher Spieler auch war und dass zum Beispiel Alessandro Vogt halt auch von ihm profitiert hat, oder? Und gegen Thun hast du auch gesehen, dass kein einziger vorne können die Bälle festmachen. Und da hat er natürlich zum Teil schon sehr stark gemacht am Schluss, oder mit der Topform, die er war. Und da habe ich gefunden, da war jetzt gerade in dieser Phase, wo St. Gallen musste, den Rückstand aufholen musste, wahnsinnig offensichtlich war, dass er fehlt dort vorne.
Und eigentlich muss man ja sagen, es sind ja 4 Spiele hintereinander, die nicht so wahnsinnig waren. Gegen Lugano noch mit Mühe und Not einen Sieg angekrampft, nachher gegen Weil im Penaltyschiessen gewonnen im Cup. Also ja, ich lasse mich ja gerne begeistern, vor allem früh in der Saison, obwohl ich weiss, dass man das eigentlich nicht sollte, aber das mal irgendwie schon ein bisschen ernüchternd und jetzt nach dem Monat, der jetzt hinter uns liegt.
Ja, die sind, grundsätzlich sind die Leistungen schon durchschnittlicher geworden, oder? Da hast du wirklich dort gesehen, hat in Lugano, gegen Lugano angefangen, wie FCZ tun, das ist wirklich einfach durchschnittlicher geworden, das ist so. Und was mich jetzt zum Beispiel gegen Thun auch überrascht oder hat, ist, wie wir gesehen haben, oder? Thun, man weiß, wie Thun spielt und so, wie sie spielt, da mache ich sie perfekt, dass man sich wirklich wirklich so überraschen lassen hat, oder? Also, die Gegengoals sind ja klassisch rausgespielt gewesen vom FC Thun. Und St. Gallen hat sich so kalt verwischen lassen. Ja, da habe ich schon gedacht, die Mannschaft sei vielleicht ein bisschen reifer und cleverer.
Welche Rolle hat denn Enrico Maaßen als Trainer? Was hast du das Gefühl, wo muss er jetzt irgendwie die Hebel bewegen, dass irgendwie das wieder auf die Route kommt? Also allein der Köbelsabgang kann es irgendwie schon auch nicht sein, oder? Dass die Leistungen erklärt.
Ja, was halt jetzt so wieder war, gibt tun, dass der Lukas Görtler gefehlt hat, da darfst du natürlich auch nicht vergessen, obwohl er jetzt gerade, ist jetzt auch nicht so in Topform gewesen, die Match vorher, aber die Energie, die er halt einmal draufbringt auf den Platz, das ist halt schon etwas, wo nicht unterschätzen, wenn er fehlt, oder? Das hat einfach, sie haben ja versucht, ein bisschen die Abhängigkeit zu minimieren mit der Verpflichtung von Carlo Buccalfa, ist zum Teil wirklich auch gelungen. Da finde ich einen guten Transfer, den sie dort gemacht haben. Aber hundertprozentig kannst du es einfach immer noch nicht kompensieren, wenn er fehlt, oder? Ja, man muss er ansetzen. Es ist wirklich noch schwierig, oder? Ich sage zum Vladi, ja, gute Ansätze sagen, in der Startphase, und das Spiel kann anders laufen, wenn der Kopfball reingeht und nicht an die Latte. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn er es jetzt einfach mal noch laufen lässt, oder? Also viel, viel verändern würde jetzt Einstand jetzt noch nicht, und nicht in Panik geraten, oder?
Mhm. In Panik geraten, das hat man vielleicht auch nicht gerade zu Bern, oder schon? Das ist echt der ein bisschen komische Übergang. Aber wir haben ein Spiel
gesehen. Ja, es ist der nächste Match dann. Genau. IW St. Gallen, also super Übergang.
Ja, super Übergang von dort her natürlich. Aber das Spiel, also Lausanne gewinnt gegen IB 5-0. Das ist übrigens schon das zweite 5-0, oder 0-5, wo der Giorgio Contini als IB-Trainer kassiert. Hat schon gegen Luzern mal 0-5 verloren. Also irgendwie erstaunlich, dass das an einem IB innerhalb von einem halben Jahr zweimal passiert. Aber jetzt bei diesem Spiel, also ist ja, man hat das Gefühl, IB hat sich langsam gefangen wieder, hat das Berner Derby gewonnen, hat nachher auch europäisch können in Sieg landen, und dann kommt man wirklich unter die Räder. Hast du da irgendeine Erklärung dafür?
Nein, aber was jetzt für mich spricht, dass ich keine Erklärung habe, es geht ja denen bei IB nicht anders. Es ist ein Auf und ein Ab, mal so. Niemand weiss, warum das so ist. Ich höre irgendwie alle 3 Monate oder alle halbe Jahr mindestens, ja, jetzt soll es endlich besser werden, jetzt soll es endlich konstanter werden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, so extrem mit Auf und Ab ist ist es irgendwie fast noch nie gewesen. Trainer Giorgio Contini nennt es inakzeptabel, die Leistung in Lausanne. Ist wahrscheinlich sicher der beste Auftritt gewesen von allen Berner zusammenzählt sein vor dem Mikrofon, dass er auch nicht im Ansatz irgendwie nach Ausreden sucht, von wegen Reisestrapazen nach dem Spiel in Bukarest. Und ja, ich sage mal so, anfangs von diesem Wochenende schaust du auf die Tabellen und denkst, okay, ich bin nicht wahnsinnig überzeugend gewesen bis jetzt und jetzt trotzdem haben sie die Chance auf die Tabellenspitze. Wie ist das eigentlich möglich? Und nachher kommt so ein Auftritt und trotzdem sind sie jetzt irgendwie nur 2 Punkte von der Spitze entfernt, aber ja, es ist müßig da über Tabellenplätze zu reden. Solche Fehler von einem Meisterkandidat, ja, ist rätselhaft. Ich kann es auch nicht erklären.
Stefan, hast du irgendeinen Erklärungsansatz?
Nein, Erklärungsansatz nicht. Ich finde es noch spannend, was jetzt der Etienne vorher gesagt hat. Der Auftritt von Giorgio Contini ist eigentlich nach allen diesen Matchen, die schlecht gelaufen sind, ist immer bemerkenswert souverän und ehrlich und analytisch gut gewesen. Drum, also das finde ich auch. Ich muss immer sagen, er ist eigentlich wahrscheinlich der, der am besten in Form ist. Vom ganzen IB-Team. Nur irgendwo gibt es eben gleich ein Problem, vielleicht auch mit seiner Person, weil offenbar das, was er vor der Fernsehkamera analytisch so gut kann ansprechen, kommt irgendwie nicht beim Team an, weil also 0-5 gegen Lausanne, das ist schon nicht einfach nur eine Niederlage. Und dann kommt das 2 Wochen, nachdem er im Cup verloren hat, gegen einen Unterklassiger, wo man auch von Trainerseite recht gute Analyse gehört hat. Und dort frage ich mich dann schon, ja, was läuft da kommunikativ innerhalb vom Team oder vielleicht auch im Abspiel Trainerstaff und Mannschaft falsch, dass man immer wieder so in die Fehltritte reinläuft, obwohl man eigentlich permanent Alarmglocken läuten hört. Und also ich finde Giorgio Contini grundsätzlich sowieso ein guter Typ und auch ein guter Trainer, aber es ist schon, wenn eine Mannschaft mit dieser Qualität immer wieder solche Auf- und vor allem auch Abs hat, dann muss man schon auch dort mal ansetzen, ob der Trainer in dieser Konstellation nur am richtigen Ort ist. Ich sage nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, aber dass das offenbar irgendwie nicht ganz geigert zwischen ihm und der Mannschaft, weil die Höchst und Tiefst, die tragen es ja eigentlich auch schon aus der letzten Saison ein bisschen mit.
Was man hört, und da zitiere ich auch gerne Kollegen mit den Berner, die bei den Berner Medien näher dran sind an IB als mir, dass offenbar sein Umgang mit den Ersatzspielern nicht unbedingt förderlicher ist fürs Team im Sinne davon, dass die motiviert bleiben und ihre Chancen sehen und ihre Wichtigkeit fürs Team spüren. Ich kann es nicht ganz beurteilen, ob es so ist. Es gibt schon 2-3 rätselhafte Vorgänge, aber ich habe jetzt gesehen, er wechselt relativ häufig, also zwischen der Europa League und Super League. Und da kommt so etwas raus mit so vielen Fehlern. Ich packe jetzt eine Personalie raus. Sandro Lauper ist Anfang Saison nicht mehr erste Wahl, kommt jetzt irgendwie wieder rein, macht meiner Meinung nach aber nicht wirklich eine gute Figur.
Man hat den Goal ist eine auffällig schlechte Figur, kann man so sagen. Das würde wahrscheinlich selber auch unterschreiben oder hätte gar nicht gut ausgesehen.
Genau, und wenn du aus sportlicher Sicht betrachtet, wenn du als Team grundsätzlich viel den Ball willst und die Gegner willst dominieren und dann hast du eine Innenverteidigung, Benito Lauper, wo vieles ist, erfahren, Persönlichkeit etc., aber sicher nicht schnell und laufst ein ums andere Mal in Konter rein. Ja, von außen betrachtet ist das nicht wirklich die beste Idee. Aber vielleicht straft Giorgio Contini mich ja da bald noch lügen. Aber ja, für mich wirkt es nicht überraschend, wenn du mit diesen 2 der Innenverteidigung nachher so viel Mal in Konter laufst.
Eben, wahrscheinlich hat er vielleicht auch ein bisschen rotieren. Auf der anderen Seite ein Eddie Mills und Fernandes, der im Mittelfeld gespielt hat, der kann auch Innenverteidiger spielen und wäre schnell. Also wäre vielleicht eine Option gewesen. Jetzt im Nachhinein würde er uns vielleicht sogar auch recht geben, der Giorgio Contini. Vielleicht machen wir noch um zu St. Gallen, oder? Eigentlich hat man ja schon wahrscheinlich ein bisschen Respekt davor gehabt, dass IBE, oder man hat einfach davon gedacht, dass IBE dann die Tabellenspitze übernimmt. Wie hast du drauf geschaut, Patricia, wo du das mitbekommen hast am Sonntag?
Das Resultat.
Genau.
Ja, wie man ja alle wissen, hat der FC St. Gallen im Wankdorf seit neu ist noch nie gewonnen. Die Jahre haben wir jetzt aufgehört zu zählen. Und darum habe ich so für mich gedacht, ja, jetzt wird es noch schwieriger, um im Wankdorf wieder einmal zu punkten. Also da ist mir jetzt eigentlich durch den Kopf gegangen, ja.
Jetzt sind sie auch ihre Kunststraße zurück, oder?
Genau, und IBE wird reagieren, oder? Da wird wahrscheinlich wirklich die Reaktion kommen.
Und der Trainer hat jetzt schon angekündigt, er will Mentalität und Widerstandsfähigkeit trainieren und nicht technische und taktische Sachen.
Ja, Mentalität hat Ludovic Magna auch gefordert vor dem Spiel gegen Servette und sein Team hat geliefert, also ein extrem souveräner Auftritt vom FC Basel gewesen. In Genf nicht wirklich gut gespielt oder so, also jetzt nicht spielerisch mega überlegen gewesen, aber einfach das gemacht, was man hätte müssen, oder? Mit einem Team, das er eigentlich nicht mega rotiert hat, hat dann aber schlussendlich gleich eigentlich genau das gezeigt, was er sich irgendwie erhofft hat, oder? Frühe Goal, den entscheidenden Moment richtig, auch mal nach einer Standard, das Goal, und defensiv praktisch nichts zugelassen. Also der FCB ist schon wieder auftreten wie ein Meister, oder?
Ist der Gewinner von der Woche, und zwar mit riesigem Abstand für mich. Ja, du bist in Genf gewesen, du hast auch den Match gesehen, eine Woche vorher gegen Luzern, Raffi, und dort ist ja nach dem Luzern-Match, nach der Heimniederlage, ist alles andere als Euphorie gewesen, und jetzt eine Woche später muss man sagen, ja, Top-Reaktion. Stuttgart, den Match können wir vielleicht nachher noch sprechen, aber jetzt auch in Genf souverän gewonnen. Ein Punkt hinter der Spitze. Man hat irgendwie das Gefühl, das Team findet sich. Ayeti trifft, Otele ist für mich nicht einmal nur an seinen guten Tagen, sondern auch an seinen halb guten Tagen der beste oder nahezu der beste Spieler von der Liga. Ich klammere jetzt den Cerdan Shaqiri extra aus, aber ich traue Basel zu, das einfach so durchzuziehen und weiter von Sieg zu Sieg zu rauschen. Aber diese Match haben mir gezeigt, wenn sie das Potenzial abrufen, dann sind sie für mich Meisterkandidat Nummer 1.
Ja, würde ich grundsätzlich mitgehen. Es war jetzt noch spannend gewesen, aber gerade der Vergleich hat es gesehen. Ich war an den beiden Ligaspielen vom FCB. Das eine, das, was sie gegen Luzern daheim verlieren, und das andere, was sie jetzt auswärts Genf gewinnen. Und irgendwie ist all das von außen angeschaut, was man im Luzern-Match schrecklich gefunden hat, ist jetzt plötzlich gut. Ich glaube, es ist zum Teil einfach auch die Situation, dass man in dem Fall Chancen macht. Also, ich meine, wenn Chancen nicht reingehen würden, gegen Servette hat im Stand von 0-1 eine Phase, wo es durchaus auch drücken, wenn dort der Ausgleich fällt oder vielleicht sogar noch das zweite Sinn geht, dann sieht es aber ganz anders aus. Und das ist im Luzern-Match so gewesen. Luzern hat einfach im richtigen Moment die Golden können erzielen. Und Basel selber hat ein bisschen geschwächelt im Abschluss. Aber ja, es ist schon sehr unterschiedlich und gleichzeitig, wir haben letztes Mal da schon diskutiert über den Cerdan Shaqiri und seine Art, wie er manchmal so ein Tempo rührt und so, und es ist ganz nicht anders gewesen. Man schaut dann halt einfach drauf und sagt, ja, Basel hat 3-0 gewonnen, ist alles gut, aber es hat eine Situation, wo ich glaube, der Ayeti, der Shaqiri schickt und der verrührt hat, und sie sind wirklich 5 Minuten noch auf dem Platz, um diskutieren über die Aktionen. Da hast du gesehen, okay, also alles gut ist vielleicht auch nicht, aber es scheint schon alles, also es scheint sehr, sehr, sehr gut jetzt gewesen sein. Und für sie, also natürlich definitiv gewinnen von der Runde, oder? Also St. Gallen hat verloren, IBE hat verloren, Zürich hat verloren. Da sind sie eigentlich die Einzigen, die hier den Match gewonnen haben.
Ich glaube, Personalie Shaqiri bleibt ganz spannend. Ich gebe es zu, ich habe mit einem Zwinkelsmiley die erste Elf nach dem Match gegen Stuttgart, eine kleine Nachricht geschrieben, Shaqiri unbedingt zurück in die Nazi. Ich will das Fass nicht nochmal aufmachen, selbstverständlich, und eben mit Zwinkelsmiley, aber es ist für mich dann schon erstaunlich, wie er es anbringt, sobald die Bühne gross wird, einfach nochmal eine Schippe zuzulegen. Und das wird es ja dann hinten raus gegen Saisonende tendenziell auch nochmal. Holz anlangen, hoffentlich bleibt er gesund und hält den Rhythmus durch. Er spielt wirklich jeden Match. Das traditionell merkt man ja dann die Folgen davon eher hinten raus Ende Oktober, nicht schon, Ende November, nicht schon Anfang Oktober. Gut, das Nazi-Fenster hat er jetzt Zeit zur Erholung. Von dem her, das ist anders wie früher. Aber an mittelguten und guten Tagen ist er weiterhin die Bereicherung für eine Liga wie die Super League, die sonst nicht mehr so wahnsinnig viele prickelnde Figuren hat.
Stefan, was hast du mir zurückgeschrieben?
Ich glaube, das ist irgendetwas Privates gewesen, was wir da in der Öffentlichkeit nicht diskutieren sollten. Es war ein Farbenspiel zwischen Rot und Rot-Blau gewesen. Aber nein, grundsätzlich ja, ist das natürlich klar. Der Jaren Jaquiri ist der beste Spieler von der Super League. Da müssen wir glaub, nicht darüber diskutieren. Er hat es jetzt vielleicht in dieser Saison noch nicht in dieser Häufigkeit aufgezeigt oder die Qualitäten aufblitzen lassen wie in der Endphase von der letzten Saison. Aber ja, es ist ja so, in den guten Momenten zeigt der FC Basel, dass er wahrscheinlich wieder Meister werden sollte, wenn er seine Qualitäten auf den Platz bringt. Nur muss man eben sagen, so etwas kann IB auch für sich in Anspruch nehmen, zu sagen, wenn sie dann mal eine gute Halbstunde haben und gut spielen und einen Match gewinnen, aha, jetzt haben wir gezeigt, dass wir es eigentlich können, wir sind ein Meisterkandidat. Und Stand jetzt, Anfang Oktober, muss ich sagen, ist der FC Basel noch nicht, in meinen Augen noch nicht weiter als der Rest der Liga. Er hebt sich nicht ab. Eben, jetzt reden wir ja darüber, dass eben die Unterschiede so eklatant sind von einem Luzern-Spiel zu einem Servet-Spiel. Sie sind auch gross gewesen, wenn man jetzt vielleicht einen von den Resultaten anschaut, im Europa-Cup, in der Europa-League, was sie gemacht haben. Also, sie sind eigentlich auch noch ein bisschen in dem Problem gefangen, wo eben, wie wir es am Anfang schon angesprochen haben, fast die ganze Liga drinsteckt. Nämlich einfach, dass man es irgendwie nicht fertig bringt, einmal drei oder sogar vier Spiele hintereinander auf einem soliden, guten Niveau Leistung zu bringen. Und darum ja, sehe ich den FCB stand jetzt noch nicht einen Schritt vor dem Rest.
Patricia, was hast du noch mal sagen?
Ja, genau, nur so die Frage, ob der Eindruck trüge, dass die Abhängigkeit nicht mehr ganz so gross ist. Ich bin ja vorher so ein bisschen geredet und vom Shaqiri, dass eben Odele, Ayeti, dass vielleicht gleich ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt ist oder trüge der Eindruck.
Also ich teile den Eindruck, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, also gerade in Genf ist jetzt der Shaqiri nicht so auffällig gewesen. Natürlich, er hat immer noch seine Standards, der führt zu einem Goal, oder? Also seine Eckbälle sind halt schon auch alle gefährlich grundsätzlich. Aber ich habe schon auch das Gefühl, jetzt vor allem gerade mit der Formstärke von Matele und Ayeti unglaublich auffällig gewesen in dem Servet-Match. Also der könnte allein in der ersten Halbstunde vier Goals schießen. Eins davon, wo er runtergeschossen wird und dann mal eine riesen Parade müssen machen, wo er wirklich eigentlich er hat dann nachher gefunden, also wenn er schon abgeschossen wird, soll doch der Ball auch reingehen. Aber also irgendwie, man hat schon das Gefühl, dass es, also natürlich läuft immer noch extrem viel über den Jaren Jaquiri. Das ist klar, also er ist immer noch natürlich der, wo das ganze Spiel darüber läuft. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen weniger krass ist. Ich weiss nicht, Etti, was hast du für einen Eindruck?
Ist die Schlüsselfrage von dieser Saison, ich würde es so sagen, wenn es Basel schafft, nicht mehr so abhängig sein vom Shaqiri, dann kommt es gut. Wenn es Basel nicht schafft, sich von seinen Klammern zu lösen, dann ist das eine gute Nachricht für die Konkurrenz.
Ja, und also auch eine Überraschung haben wir erlebt im Zürcher Derby. Also ich habe gemeint, geht's, kann kein Derby mehr gewinnen und dann gewinnen es 3-0. Stefan, hast du als Zürcher eine Erklärung für das?
Eine Erklärung ist vielleicht, dass es gar nicht unbedingt eine Überraschung ist, weil wir reden jetzt ja die ganze Zeit über die Konstanz, die die Mannschaften nicht anbringen. Darum kann man sagen, der FCZ hat 3-mal gewonnen, also ist ja nicht das logisch, dass sie jetzt dann müssen verlieren. Ist aus FCZ-Sicht natürlich bitter, dass es gegen GC war und noch so klar, aber Ja, man muss es zugeben aus FCZ-Sicht. Das war absolut richtig. GC war der richtige Sieger von diesem Derby.
Und für mich, wenn eine von den wenigen Konstanten in dieser Liga, ist aus meiner Sicht, dass es bei GC eine Entwicklung gibt. Die Mannschaft ist ja, zu Saisonstart nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Vieles hat nicht funktioniert. Aber jetzt, was der Trainer Gerald Scheiblinner macht und wie sich die Mannschaft entwickelt, das überzeugt mich. Du siehst eine Idee, wenn du dieser Mannschaft zuschaust. Du siehst irgendwie mehr als auch schon irgendwie einen gewissen Willen und Leidenschaft und Identifikation ist ein grosses Wort, aber ich sehe das irgendwo durch ein bisschen und darum ja, ist das ein sehr verdienter Sieg, der auch ein bisschen Lohn ist, ja, für die kleinen Fortschritte, die man da irgendwie Woche für Woche jetzt sieht.
Mhm. Besonders auffällig war zum Beispiel Samuel Marquez gewesen. Aus dem eigenen Nachwuchs, also auch dort gibt es offenbar den einen oder anderen, der auch ein bisschen für Furore sorgen kann. Und vielleicht mittelfristig auch wieder eben für Identifikation kann sorgen.
Es ist zu hoffen aus GC-Sicht. Also für viele ist ja GC eigentlich gleichzusetzen mit dem Amir Abrashi in den letzten Jahren, weil der Einzige ist, wo über Jahre da ist und wo man irgendwie das Gefühl hat, ihm tut das weh, wenn es mit GC nicht gut läuft. Und ist jetzt nach Verletzungspause wieder zurück, hat sich wirklich gefreut wie ein kleines Kind über 15 Geburtstagstorte, dass der Sieg gegen Zürich endlich gelungen ist. Und für ihn finde ich das wirklich besonders cool. Ihm mag ich das sehr gerne.
Was ist beim FCZ? Eben, du hast es vorhin gesagt, eben, logisch, was jetzt das mit dem Auf und Ab und so weiter. Aber es ist auch rund um den Verein, es ist nicht mega Ruhe drin. Spielt das auch eine Rolle?
Ja, das spielt eine Rolle. Vielleicht nicht auf die 90 Minuten vom Derby. Das ist eben, wie gesagt, das kann passieren. Die Liga ist ausgeglichen, es braucht einen schlechten Tag und dann hat man schnell einmal hoch verloren. Aber also was Schlimmes ist um den FCZ, jetzt unabhängig von dem Derby-Resultat, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist einfach, es geht fast Woche für Woche oder Monat für Monat, geht irgendwie, bricht ein Stück mehr weg und es geht Identifikation verloren. Und der Match hat dann eben diesbezüglich gleich auch wieder ein bisschen wie Anschauungsunterricht geleistet, dass man irgendwie gar nicht das Gefühl hat, dass dieser Mannschaft bewusst ist, dass sie am Verlieren ist, gegen den Stadtrival. Und das zeigt eigentlich ein bisschen das Bild von einem Team, das irgendwie einfach aus elf Spekulationsobjekte besteht, wo geholt worden sind zum FCZ, um irgendwann in einem halben Jahr, in einem Jahr irgendwie viel Geld damit zu verdienen. Das ist eine Strategie vom Sportchef, von Miloš Malinović, wo einfach bis jetzt überhaupt nicht aufgegangen ist. Und die steten Umbruch, wo sich der Verein drin befindet, personell mit der Mannschaft, das ist es ist ein Trauerspiel, das jetzt irgendwie in dem Match exemplarisch zum Vorschein gekommen ist. Und es ist Etienne hat vorher von einer positiven Entwicklung vom GC geredet und beim FCZ ist es eigentlich leider genau das Gegenteil. Man hat das Gefühl, der Club zersetzt sich irgendwie seit Monaten irgendwie selber und die Entwicklung geht nur auf allen Ebenen, stimmungsmässig rund um den Verein, leistungsmässig im Team und als letzte Konsequenz dann eben auch wirtschaftlich geht nur in eine Richtung und das ist in die falsche, nämlich nach oben.
Ja, und spannend finde ich, wenn man die zwei Mannschaften GC und Zürich ein bisschen vergleicht. Oder? Bei GC Investoren schon lange aus dem Ausland, zuerst China, dann jetzt aus L.A. Und jetzt kommt Alain Sutter als Sportchef, Ende von letzter Saison. Und ich finde, er macht einiges richtig. Er nimmt sich nicht zu viele Schritte auf einmal vor. Es ist ihm bewusst, dass es nochmal einen Umbruch gibt. Er macht Transfers, er probiert zusammen mit dem Trainer irgendetwas aufzugleisen, wo Hand und Fuß hat und nimmt sich selber gleichzeitig relativ stark zurück. Und es scheint leichte Spuren vom Erfolg schon zu zeitigen. Gleichzeitig beim FCZ denkt man, ja, Präsidentenpaar Canepa seit einer gefühlten Ewigkeit beim FCZ, was super ist. Basis von daheim. Miloš Malenović, fassbar da. Aber man hat irgendwie das Gefühl, je mehr ich über den Verein lese oder wer, mit wem man auch immer darüber redet, es ist irgendwie wie ein Pulver fast. Man hat das Gefühl, irgendwie, es wird etwas passieren. Man fragt sich ständig, wie gross ist die Abhängigkeit voneinander? Wie lange haben Canepas Geduld mit dem Malenović? Und auch die Frage, hat der Miloš Malenović schon irgendwelche Vorkaufsrechte am Club? Das umtreibt den Verein jetzt für immer. Und ich würde mir wünschen, dass man mal Klartext redet, ansteht, wie sehen eigentlich die Verhältnisse aus. Und eins ist klar für mich, so sehr man Unruhe hat rund um den Club, das überträgt sich einfach auf die Mannschaft und auf die Leistungen.
Wir kommen, würde ich sagen, zum nächsten Club, wo es auf und ab ist.
FC Luzern.
Ja, ich würde sagen, könnte man schon auch, wir haben es vorhin jetzt gehört, die tolle Leistung in Basel mit dem Sieg. Und dann eigentlich auch einen guten Auftritt gegen Sion.
Ja, jetzt musst du das mal erklären. All denen ein bisschen außerhalb der Innerschweiz, die das nicht mitbekommen. Es steht irgendwie 3-1, ein Heimspiel gegen Sion. Der Gegner holt eine rote Karte. Und angenommen hätte ich jetzt kurz Pause gemacht, während Kaffee geholt, eine Viertelstunde später sieht man das Resultat 3-3. Wie kann das sein?
Ich glaube, es ist, also die Frage haben sich definitiv auch alle FCL-Spieler und Akteure nach dem Match gestellt. Der Mare Fricke gefunden, das sei eine Frage für das Psychologiestudium. Und ich glaube, er hat nicht ganz Unrecht, weil ich glaube, schlussendlich ist es wirklich einfach im Kopf oben gewesen, oder? Es ist wirklich, ich glaube, das war wieder ein Moment für alle FCL-Spieler. Ah ja, da haben wir ja den Match jetzt gewonnen. Also als hätte Schiri abpfiffen. Weil plötzlich sind sie weit, haben viel Platz gelassen. Und das sieht man am besten beim Goal, beim 3-3. Wo der Chipperfield einfach den weiten Ball vom Goalie Rajapi annehmen kann. Er macht sehr stark. Also eine tolle Ballannahme, leitet den Ball schön vorbei und haut ihn rein. Aber zum Beispiel sein Gegenspieler Levin Winkler steht irgendwo in der Nähe. Aber ja, ich weiss nicht, fühlt sich irgendwie nicht ganz angesprochen, dort dann auch irgendwie etwas gegen das Goal zu machen. Und vorher eben schon beim 3-2 für Sion, wo unser neuer Nationalspieler Adrian Bayrami, sein Gegenspieler Botelli einfach ganz allein gelassen beim Eckball. Und Pascal Lorenz vielleicht sogar auf den Flankenball könnte kommen, dort beim Eckball, aber auf der Linie bleiben und aber auch nicht mehr kann eingreifen. Also irgendwie sind wie so ein Kollektivschlaf plötzlich. Und es ist schon erstaunlich.
Darf ich nochmal, wenn du sagst, Psychologiestudium, auf etwas zurückkommen, vielleicht mit einem leicht böse Frage. Ich meine, der FC Sion zum Start von der Saison, wer erinnert sich, in Zürich, hinter 3-2-0 macht 3 späte Goal und gewinnt noch 3-2. Also ich will nicht das ganze Psychologiestudium probieren anzulegen, sondern als Trainer vielleicht einfach sagen, Jungs, falls es so wie kommt, die gehen dann nie auf und prompt wieder Sion mit einem späten Comeback? Oder ist jetzt das ein bisschen zu plakativ?
Nein, also es stimmt sicher. Also ich meine, dass Sion noch gefährlich ist, das weiss man. Und eben auch, sie haben eine gewisse Qualität, oder? Und gerade der FC Luzern, habe ich das Gefühl, hat sich dem schon bewusst sein können. Weil, eben, was wechselt sie zum Beispiel recht spät ein? Der Donat Rudani, der letzte Saison mit der beste FCL-Spieler war. Also sie wissen, wie gut er ist. Der schlägt nachher den Eckball zum 2-3. Wo dann der Bayrami sagt, ja, er hat seinen Gegenspieler aus den Augen verloren, aber es ist eigentlich Pech, dass der auf dem Kopf landet von seinem Gegenspieler. Nein, es nicht. Der Natural kann einfach sehr gut die Ecke schlagen. Also es ist nicht nur Pech. Und vielleicht hätte man das nochmal darauf hinweisen können. Ja. Und ich glaube, Luzern, ich weiss aber dann nicht, ob das am Schluss noch irgendwie ein Gedanken ist. Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, Stefan, wie du das siehst, wenn man irgendwie, also Luzern hat jetzt 6 Monate daheim nicht mehr gewonnen. Sie hat dann 5-0 gegen IB. In der Auswärtstabelle sind sie aber irgendwie 2, darum sind sie immer noch gut da in der Tabelle, aber daheim gewinnen sie einfach nicht. Meinst du, hat das noch irgendeinen Einfluss, dass man dann in so einem Moment über das nachdenkt? Vielleicht nach dem 2-3?
Das glaube ich nicht, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass ein Spieler in seiner ganzen Adrenalinphase und auspumpt in so einem Spiel, solche Statistiken und so, ja, die Sachen im Hinterkopf hat. Aber ich glaube, Ich gebe es zu, ich habe den Match nicht gesehen, ich habe auch die Goal nicht gesehen von diesem Spiel. Aber so wie du, Raffi, das Schilder ist, ich glaube, eben, man hat gemeint, sie haben gemeint, der Match sei jetzt mit 3-1 und einmal mehr entschieden, sie haben mehr Räume offen gelassen, dann ist das eigentlich wie die einfachste und naheliegendste Erklärung. Man muss gar nicht gross auf Psychologie eingehen, glaube ich, in dem Moment, sondern einfach die Tatsache, dass in der Super League die Mannschaften oder praktisch alle Mannschaften leistungsmässig sehr nah zusammen sind, dass wenn man dann ein paar Prozentpunkte nachlässt in Sachen Konzentration, in Sachen Einsatz, dem Gegner 2-3 Meter mehr Raum lässt, dann langt das schon, dass man einfach innerhalb von wenigen Minuten schnell mal 2-3 Goal kann kassieren, weil das sind ja dann gleich Profis und Top-Athleten auch auf der Gegenseite. Ich glaube, das ist der Erklärungsansatz. Ja, man hat, wie gemeint, Spiele fertig, es hat auf allen Ebenen ein bisschen nachgelassen und dann ist es sofort passiert, auch in einer Super League, dass einfach ein Gegner dann 2 Goal schiesst in der kürzesten Zeit.
Und vielleicht ist es auch die Kehrseite der Medaille. Wir loben zu Recht immer, dass Luzern extrem viele Junge hat. Ich habe das Gefühl, es kann natürlich schon einen Einfluss haben, denn, dass du vielleicht die Reife nicht hast, um sie so abzuspielen, wie es jetzt zum Beispiel Basel gemacht hat in Genf, sondern dass man dann vielleicht den Gegner wieder reinkommen lässt.
Absolut. Und wenn's, ich behaupte jetzt mal, dass es sollte nicht nochmal vorkommen, gehört zum Reifeprozess von einer Mannschaft. Ja, und trotzdem, du hast die Heimmisere jetzt angesprochen. Ich meine, ja, ich frage mich, was machst du mit so einem Saisonstart als FCL? Entweder du schaust es von der positiven Seite an, sagst irgendwie, okay, wir sind nur 4 Punkte hinter der Spitze, wir haben Match gewonnen, wo wir jetzt vermutlich nicht hätte müssen gewinnen, Stichwort Basel, wir haben irgendwie mit den Jungen, es funktioniert irgendwie einfach weiter und dafür eben gibt es logischerweise Erlebnisse, wo jetzt einmal passieren, die nicht hätten müssen sein, aber wir sind im Soll. Aber du könntest natürlich dann, ja, kannst du von einer anderen Seite anschauen und sagen, verpasst du vielleicht jetzt etwas, wo nachher ungemein nachtraurig ist. Man weiss es einfach nicht im Moment. Vorher ist mir ein Gedanke gekommen, ich meine, wir haben auch schon über Servet und Lugano, wo desolaten Saisonstart haben, geredet. Und jetzt plötzlich so ein bisschen, schaut niemand mehr so wirklich und die kommen so wie langsam, ich sage jetzt in einen leichten Schwung von Lugano aus gesehen. Servet ist, Spieler ist sicher besser, als es im Moment in der Tabelle aussieht. Also da gibt's schon wieder Fans, die ein bisschen übereuphorisch sind und sehr zuversichtlich schauen auf die nächsten Monate. Ja, eben, für mich die Frage, was macht Luzern jetzt mit so einem Erlebnis? Hat es irgendeinen Einfluss oder auch auf psychologischer Ebene mit diesen jungen Spielern? Gibt es eher einen Knack oder Motivation, dass das eben nicht mehr passiert?
Ja, das wird wahrscheinlich Zukunft weisen. Vielleicht können wir jetzt auch noch den Gump machen in die Challenge League, weil dort hat es eigentlich ein Team, das alles gewonnen hat bis jetzt, außer eben jetzt in dieser 9. Runde, der FC Aarau. Ich weiß nicht, ihr seid beide sehr involviert beim FC Aarau. Wer von euch will hier den Start legen, Stefan oder Etienne, über das Iverdorf-Spiel?
Ich lasse Stefan den Vortritt und dann ergänzen.
Ja, der Match war nicht gut. Also die Leistung war nicht gut bei dieser Niederlage gegen Iverdon. Ist aber auch nicht... Das ist auch nicht weiter schlimm, finde ich. Also, sie haben vorher 8-mal gewonnen, sie sind immer noch solid auf dem ersten Platz. Ich glaube, was jetzt da in Aarau die Leute ein bisschen umtreibt, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Man ist ein bisschen gebrannte Kinder, sage ich mal, wenn es darum geht, negative Erlebnisse zu verarbeiten. Und da ist jetzt eben die Frage, wie kommen jetzt die nächsten Match nach der Nazi-Pause gehen? Können sie sofort wieder reagieren und weiter gewinnen? Oder dauert es jetzt eben wieder ein paar Wochen wie im Frühling nach einem Rückschlag, bis dann wieder mal ein Erfolg kommt? Ich glaube, das ist jetzt ganz entscheidend, was die nächsten paar Wochen passiert. Wenn sie sofort wieder zum Sieger zurückkehren, dann haben sie bewiesen, dass sie die Aufstiegsanwärter Nummer 1 sind in dieser Liga. Und sonst wird es bis am Schluss ein heißer Kampf gegen Iverdon.
Für mich gilt im Aufstiegsrennen eigentlich das Gleiche wie im Kampf um den Meistertitel, eine Liga weiter oben. Entscheidend ist, dass du die allermeisten Spiele, die mühsamen Spiele auswärts gegen Gegner, wo man denkt, ja, die muss man doch bezwingen, dass du dort regelmässig gewinnst. Das ist Aarau bis jetzt mustergültig gelungen, perfekt gelungen. Und dann kann man sich einen Ausrutscher wie ein Spitzenspiel gegen Yverdon erlauben. Der Frühling zeigt nach irgendwie 9 Spielen, die sie hintereinander gewonnen haben, und nachher ist plötzlich eigentlich wie Tag und Nacht gar nichts mehr gegangen. Eins unentschieden am anderen. Ja, das müssen sie jetzt, die Spieler und der Trainer, beweisen, dass sie reifer sind. Gelingt das? Ja, für mich ist klar, auch jetzt ist Aarau Aufstiegskandidat Nummer 1. Aber sie haben mit Yverdon einen Herausforderer, der jetzt die Ambitionen angemeldet hat. Und trotz wunderbarem Start, muss man jetzt sagen, sind halt nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Yverdon. Und das, ja, drüben ist ein grosses Wort, aber ein bisschen, ja, trübt es für mich den Saisonstart schon, weil wenn man sich die Ausgangslage vor Augen führt, dass man mit einem Sieg hätte können 11 Punkte Differenz schaffen zu so einem frühen Stadium von der Saison, ja, das wäre natürlich eine goldige Gelegenheit gewesen.
Also das letzte Mal, als wir den Podcast gemacht haben, wo wir so ein bisschen die verschiedenen Regionen geschaut haben, haben wir ein euphorisches FC St. Gallen erlebt und wir haben ein euphorisches FC Aarau erlebt. Also das sind die Regionen zumindest jetzt nicht ganz gleich euphorisch. Aber ist natürlich auch noch eine andere Situation, oder Patrizia? Ich glaube, den Vergleich können wir jetzt schwer anstellen, oder? Aarau ist schon in einer anderen Situation.
Ja, finde ich schon. Also wenn du 8-mal gewonnen hast, finde ich, mag es in der Lage schon leiden, oder? Aber schon noch eine andere Ausgangslage als jetzt bei St. Gallen, wo man jetzt doch ein paar Spiele so ein bisschen Wünsche offen lassen hat.
Absolut. Was ich irgendwie noch ein bisschen, ja, mir mehr gewünscht hätte, dass noch ein bisschen früher irgendeine Reaktion zu sehen gewesen wäre. Also, ja, den meisten Fans im Stadion und auch uns zwei ist so gegangen, am Anfang, die ersten 10 Minuten hat Aarau 7% Ballbesitz, das muss man sich mal vorstellen.
7%?
93% der Ball bei Yverdon im Heimspiel, im Spitzenkampf, wenn du ungeschlagen bist. Okay, ist Teil von der Strategie, im Gegnerspiel überlassen. Dann kommt irgendeiner, das 0-1, kommt eine kleine Reaktion, aber ja, viel geht nicht. Dann laufen die Yverdon-Spieler ein ums andere Mal allein aufs Goal, scheitert. Dann kommt kurz vor Schluss 2-0 für Yverdon. Und erst dann, in den letzten 5 Minuten, in der Nachspielzeit, kommt so etwas wie ein bisschen Feuer und Leidenschaft rein. Könnte man jetzt kritisch anmerken, auch wenn es vorher super gelaufen ist, ist ein bisschen bescheiden.
Ich habe nur die Highlights gesehen von diesem Spiel, aber dort alleine habe ich extrem viele Yverdon-Chancen gesehen. Also es hätte auch noch einen höheren Ausfall sogar.
Ja, finde ich, aber ist nur nicht die ganze Wahrheit. Es ist klar, je länger der Match gegangen ist, desto mehr sind natürlich die Räume offen geworden für Yverdon. Ich finde, vorher eigentlich lange Zeit, obwohl eben der Ballbesitzvorteil von Yverdon ist eklatant gewesen, hat es gleich nicht so viel so viele sehr, sehr gute Chancen gehabt von Yverdon. Also, es hätte eigentlich aufgrund von der klaren Chancen eigentlich in der Pause eher Aarau müssen führen, obwohl wir zugeben müssen, sie sind nicht das bessere Team gewesen. Also, nein, ich finde, es ist keine gute Leistung gewesen vom FC Aarau. Und trotzdem haben sie eigentlich mir aufgezeigt in dem Spiel, dass sie sich überhaupt nicht müssen verstecken vor einem Yverdon, wo müssen sie immer gleich auch nochmal erwähnen, eigentlich vom Personal her fast mit einem Super League-Team kommt, vom Budget her sowieso. Und das ist trotz der ersten Niederlage jetzt nicht so ein schlechtes Zeichen für den FC Aarau, finde ich. Auch, dass sie dann am Schluss tatsächlich nochmal eine richtige Reaktion haben können zeigen und das Spiel am Schluss eigentlich fast noch hätten können ausgleichen mit einem fragwürdigen Goal, der annulliert worden ist. Also trotzdem, ich finde, Die Niederlage, die darf jetzt nicht entmutigen. Im Gegenteil, es war eine Niederlage gegen einen guten Gegner gewesen, und man war aber gleich dran gewesen. Also es ist, es ist, äh, Es ist jetzt nichts verloren oder nichts kaputt gegangen. Aber es ist absolut wichtig, dass jetzt nicht wieder wie im Frühling zwei Monate geht, bis der nächste Sieg kommt.
Jetzt haben wir da so ein bisschen über Auf- und Ab geredet in der Super- und Challenge League. Jetzt steht die Nazi-Pause an. Mit welchem Gefühl gehen wir in die Nazi-Pause?
Mit dem Gefühl, dass es alles sehr viel entspannter ist, als wir vor, sagen wir, 5 Wochen hätten können vermuten. Entspannter darum, weil die Schweiz einen sehr soliden bis wirklich guten Start hingelegt hat. 4-0 gegen Kosovo, 3-0 gegen Slowenien. Die Gegner nehmen sich im Kreis um noch Punkte ab. Ja, das lässt zuversichtlich blicken für die WM-Quali-Spiele jetzt in Schweden und in Slowenien. Trotzdem, für mich gilt es, den Match in Schweden jetzt wirklich isoliert anzugehen. Wenn das gelingt und nochmal eine gute Leistung kommt, sicher nicht verlieren. Es ist fast ein bisschen wie beim FC Aarau vor dem Spitzenspiel. Oder? So viel gut gelaufen. Nochmal nachlegen und dann kann man das Ticket an die WM buchen in die USA.
Ja, hoffen wir mal nicht, dass die Schweizer Nazi sich ein Vorbild nimmt beim FC Aarau. Patricia, mit welchem Gefühl gehst du in die Nazi-Pause?
Ja, wie es Tätin beschrieben hat, oder? Es ist jetzt relativ schnell wieder eine gute Stimmung aufgekommen nach diesen 2 Startsiegen. Ja, und ich glaube, wenn wir die Mannschaft anschauen, dann liegt in Schweden einiges drin.
Und Stefan, als Abschluss darfst du noch deine Gefühlslage beschreiben gerade.
Ich bin extrem gespannt auf die beiden Matches, die jetzt kommen, weil ich habe gerade vor ein paar Tagen noch einmal gelesen oder gehört, dass eigentlich die Schweiz jetzt wieder hat können zeigen in diesem September-Spiel, dass sie, wenn es wirklich zählt, wirklich parat ist. Sie ist parat an einer Euro, sie ist nachher nicht parat in der Nations League oder in gewissen Freundschaftsspielen, sie ist parat zum Start in der WM-Qualifikation. Und ich glaube, wenn sie jetzt kommen eigentlich wie auf dem Papier die beiden schwierigsten Matches, weil sie auch auswärts sind und sie sind gegen Mannschaften, die eigentlich auch unbedingt an die WM gehen wollen, wobei mit dem Rücken zur Wand stehen. Also die werden, das ist für Slowenien wie für Schweden, steht ein Finale an und die sind Matches, die Schweiz jetzt muss auswärts bewältigen. Und wenn sie da wieder erfolgreich sind, dann kann man wirklich sagen, mal, die Mannschaft ist unglaublich parat, unglaublich auch routiniert und kann im entscheidenden Moment den Schalter umkippen. Und das wäre für mich auch ein Fingerzeig, dass man wirklich mit der Schweiz sogar an einer WM muss rechnen, dass sie ganz weit kommen.
Ja, aber die 2 Match, nämlich die 2 Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien, werden wir nächste Woche ausführlich diskutieren. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion heute. Merci Stefan, merci Etienne und danke vielmals Patricia.
Bitte gerne.
Danke dir.
Merci. Hey.
Vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns immer über gute Bewertung. Am besten könnt ihr die abgeben, indem ihr möglichst viele Sterne gebt in der Podcast-App von eurer Wahl oder natürlich auch Kommentare schreibt. Und wir freuen uns auch über Mails an podcast@chmedia.ch. Das nächste Mal kommt das Format erst am nächsten Dienstag raus. Wir werden nämlich das Länderspiel abwarten, das dann am Montagabend stattfindet, um dann aktuell über die Nazi diskutieren. Weitere Podcasts findet ihr aber von CH Media auf chmedia.ch/podcast. Eine gute Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.